Was hat überhaupt die Philosophie mit dem Kalten Krieg zu tun? Und mit dieser eigentümlichen Situation? Jetzt müsste das da drauf sein, denke ich. Und dann werde ich mich hier schon mal hinstellen. Und das ist, glaube ich, folgendermaßen relativ einfach zu erklären. Die Situation des Kalten Krieges war eine Situation, die folgte auf die Situation des Zweiten Weltkrieges. Relativ simpel. Und was war die historische Situation des Zweiten Weltkrieges für die Philosophie? Wenn wir davon ausgehen, dass es in der Philosophie tatsächlich um Selberdenken geht und Selberdenken tatsächlich auch etwas mit Autonomie, Selbstbestimmung zu tun hat und nicht einfach nur der Einstieg in die freiwillige Unterwerfung unter Herrschaft ist, wie das in der Philosophie allerdings immer wieder vorgekommen ist, dann war die Konstellation des Ersten Weltkrieges, Entschuldigung, des Zweiten Weltkrieges, eine Konstellation, auf der einen Seite zwar auch von Freiheit die Rede war. Die deutschen Nazis sprachen von Freiheit des deutschen Volkes oder von Freiheit der arischen Rasse. Aber es war nicht von Befreiung die Rede. Und auf der anderen Seite war in unterschiedlichen Gestalten, und ich glaube, das ist wichtig, tatsächlich von Befreiung die Rede. Es war die Rede von Befreiung im amerikanischen Kapitalismus, nämlich Befreiung zum self-made man, zum liberalen Wirtschaftssubjekt, das sich allerdings dann in der sachlich vermittelten Form der Kapitalherrschaft als Lohnarbeiter zum Beherrschten transformierte, morphte. Und es war die Rede auf der sowjetischen Seite, viel sogar von der Befreiung. Jetzt müssen wir mal schauen, wo finden wir das denn jetzt? Christus? Okay. Von der Befreiung des Proletariats. Das heißt also von Befreiung von Kapitalherrschaft. Man kann natürlich sagen, was war bei den Franzosen? Die waren eigentlich lange Zeit kein Partner in diesem Zweiten Weltkrieg, sondern wurden es erst gewissermaßen ehrenhalber gegen Kriegsschluss. Und was war bei den Briten? Da war sowas Ähnliches wie bei den Amerikanern, in weniger radikaler Gestalt. Nun, der Zweite Weltkrieg ging zu Ende und die Parteien, die verbündeten Parteien, die tatsächlich ein Befreiungsversprechen transportierten, haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Und was ich jetzt aber sofort darstellte, war, dass beide eigentlich historisch blockierte Gestalten des Befreiungsversprechens des 19. Jahrhunderts, der Emanzipationsbewegung, der demokratischen Bewegung des 19. und frühen 20. Jahrhunderts dargestellt haben. Dass der Stalinismus eine blockierte Form war, wo weder wirklich das Proletariat befreit wurde, noch weitergehende Befreiungen, die ja auch versprochen waren, also auch Befreiung von Patriarchat, Befreiung von quasi kolonialer Abhängigkeit zwischen den Völkern im russisch-sowjetischen Reich, das war ja alles Programm, das war aber alles nicht eingelöst worden. Und es war auch perspektivisch absehbar, dass es nicht eingelöst werden würde. Das war spätestens mit den Moskauer Prozessen in den 30er Jahren deutlich geworden, wo eben auch die Kräfte einer kommunistischen, sozialistischen Transformation weitgehend vom stalinistischen Terror ausgeschaltet worden sind. Und auf der anderen Seite gab es, und ich konzentriere mich jetzt auf den New Deal, in den USA tatsächlich einen Ansatz zu einem sehr weitgehenden und auch bis in die 70er Jahre hinein wirksamen Neugestaltung der Kapitalherrschaft, die durchaus Momente der Emanzipation, sogar Momente der Emanzipation der Arbeiterklasse aufgewiesen hat. Und hier ist festzustellen, dass im Übergang zum Nachkriegsfordismus diese Momente, wie soll man sagen, versandeten, eliminiert wurden, entpolitisiert wurden, was bis in die Philosophie hineinreicht, eine zunächst einmal auch durchaus radikal emanzipatorische, analytische Philosophie wird zu einer völlig entpolitisierten Angelegenheit der logischen Transformation verändert, durchaus unter massivem Druck des McCarthyismus. Ja, also wir haben in diesem Übergang zum Kalten Krieg tatsächlich eine Dementierung der im Zweiten Weltkrieg noch zumindest programmatisch, um nicht zu sagen propagandistisch, am Leben gehaltenen Befreiungsversprechen. Und hier ist der Punkt, an dem tatsächlich der besondere französische Moment der Philosophie einsetzt, weil er die Frage erst einmal festhält. Was ist denn die Zukunft der Befreiungsversprechen, unter denen die Anti-Hitler-Koalition den Krieg gekämpft hatte? Ich habe schon darauf hingewiesen letztes Mal, das ist jetzt einfach eine Wiederholung, Frankreich nach Vichy und nach der Resistance. Die Seite, die ich gerade betont habe, ist die Seite, die nach der Resistance kommt, aber die Seite nach Vichy war in der Realität Frankreichs mindestens so wirksam, wenn nicht viel wirksamer, als die programmatisch nach vorne gebrachte Seite der Resistance. Jedenfalls haben Sartre, Beauvoir, Merleau-Ponty, Camus und Aron, die auch diese Doppeldeutigkeit in ihrem eigenen Werk, in ihrer eigenen Biografie alle gehabt haben, nach dem Krieg eindeutig die Seite des uneingelösten Befreiungsversprechens der Resistance. Gerade die Resistance ist unter einem solchen Befreiungsversprechen angetreten, sich zu eigen gemacht und philosophisch weitergetragen. Wobei das große Drama ist, rückblickend, dass diese Autoren und Autorinnen sich heillos und endgültig in diesem Prozess zerstritten haben. Man kann jetzt rückblickend fragen, wer hatte eigentlich recht? Das ist aber wenig produktiv, weil man wird feststellen aus der Distanz, dass sie alle berechtigte Anliegen hatten und bestimmte Seiten der Sache gesehen haben. Ohne dass man jetzt nachträglich sagt, alle Seiten zusammen würden das ergeben, was eigentlich gebraucht worden wäre, muss man sagen, dass es eben sich nicht bloß um unterschiedliche Persönlichkeiten und Eitelkeiten gehandelt hat, sondern tatsächlich um einen sachlich begründeten Streit, von dem man heute noch was lernen kann. Und in dem Sinne versuche ich eine Perspektive einzunehmen, die sich eben nicht auf eine dieser Seiten stellt, die nicht primär der Frage nachgeht, wer hat denn eigentlich recht gehabt, sondern primär der Frage geht, was können wir heute aus diesen Konflikten lernen? Ich habe das schon letztes Mal angefangen bei Sartre, der Humanismus. Die Frage habe ich aufgeworfen, ist das eine Popularisierung seiner hohen Philosophie oder der eigentliche praktische Kern und habe dafür argumentiert, dass es tatsächlich der eigentliche praktische Kern ist und auch die hohe Philosophie als Artikulation dieser Haltung zu begreifen ist. Mit dem Zitat, der Existenzialist wird den Menschen niemals zum Endzweck erklären, da er stets zu schaffen ist. Das ist bedarf etwas der Erläuterung, weil in gewisser Weise ist dieser beständige Prozess des Schaffens ja kein Gegensatz zum Begriff des Endzwecks. Aber der Begriff des Endzwecks wird hier ganz offensichtlich so verwandt, wie der dann auch bei Aristoteles öfter verwandt worden ist. Der oberste Endzweck ist ja bekanntlich Gott. Also die Perfektion des Seins, das vollkommene Sein als die höchste Form der Wirklichkeit und zugleich der oberste Zweck. In gewissem Sinne also ein festes Resultat, das man in seinem Wesen fixieren und begreifen kann, dessen Existenz man beweisen kann aus seinem Wesen und all solche merkwürdigen Dinge. Und genau diese Art von Endzweck ist für den Menschen nicht angebbar. Wir können nicht angeben, eine Art von menschlicher Existenzweise, die die höchste Form menschlicher Existenz ist, wo alles dann dran gemessen wird, ob sie diese höchste Form erreicht, sich hier annähert oder weit weg davon bleibt. Und diese Art von essentialistischer Definition des Menschen ist uns, glaube ich, nach dem Ende des klassischen Humanismus, der sich in dieser Nacht des 20. Jahrhunderts auch entsprechend blamiert hat, verschlossen. Und das heißt, wir müssen darauf orientieren, dass der letzte Zweck kein fertiges Resultat ist, sondern der Prozess selber. Und wenn Endzweck fertiges Resultat meint, das man aus dem Prozess herauslösen kann, dann hat Sartre hier recht. Aber diese Voraussetzung muss man explizieren, sonst ist es, glaube ich, nicht verständlich. Und damit sind wir dann gleich bei dem ersten zentralen Problem, nämlich der These des Existenzialismus, die ihn sozusagen als Existenzialismus konstituiert, dass die Existenz der Essenz vorausgeht. Und damit ist nicht gemeint, dass der Mensch ein eigenschaftsloses Wesen ist. Natürlich kann man eine ganze Reihe von Eigenschaften angeben, die für menschliches Leben unverzichtbar sind. Man braucht Sauerstoff, man braucht Flüssigkeit, man braucht Kalorien und man braucht ein gewisses Maß von Bewegung und so weiter und so fort. Also da eine solche Humanbiologie kann man sicherlich betreiben. Und da gibt es auch Minima, die immer schon definiert sind. Man kann zwar sagen, ich bin ein Hungerkünstler, Kafka, aber auch der Hungerkünstler muss natürlich irgendwann essen. Auch wenn er darin nicht, im Unterschied zum Gourmet, den Sinn seiner Existenz definiert. Also dieser Unterschied, das ist nicht Eigenschaftslosigkeit, die da gemeint ist, sondern es ist gemeint, was Heidegger unter dem Begriff des Entwurfs, Sartre unter dem Begriff des Projekts. Das ist eine ganz spannende Verschiebung übrigens, weil der Entwurf hat so den Charakter einer Skizze, während beim Projekt die Zielorientierung in den Vordergrund tritt. Also dass der heideggersche Entwurf Ziel, Sinn und Zweck konstituiert, wird in dem Begriff eher runtergespielt, während es bei Sartre im Begriff des Projektes zentral ist Und ich bin auch nicht sicher, ob er nicht auch diesen Begriff bewusst gewählt hat. Ich weiß nicht, wie philosophisch gebildet er war. Der war schon zentral im amerikanischen Pragmatismus bei John Dewey und in der Projektmethode in der Reformpädagogik. Ob Sartre das gekannt hat und wie er das gekannt hat, kann ich nicht ohne weitere Forschung einschätzen. Aber eben wegen dieser Zweck- und Zielorientierung bezogen auf Praxis, die der Projektbegriff enthält und der Entwurf eben nicht. Aber es ist schon so gemeint, dass tatsächlich Menschen die Art, wie sie leben, immer selber gestalten, konstituieren, zusammenschieben müssen. In dem Sinne ist menschliches Leben nicht ohne ein Projekt möglich. Sie können jetzt sagen, Gegenbeispiel ist Oblomow. Die russische Literatur ist für den Existenzialismus immer eine gute Quelle. Der nimmt sich vor, auf dem Sofa zu liegen und nichts zu tun. Aber auch das ist eben ein Projekt. Es ist zwar ein höchst passives Projekt, man kann sich eben auch die eigene Passivität als Projekt vornehmen, aber selbst das ist ein Entwurf und in diesem Ziel und Zweck und Praxisbezogenen, da muss dann wirklich auf dem Sofa liegen und alle Neigungen, Aktivität zu entfalten, zum Absterben bringen. Das ist immer der erste Schritt, dass man tatsächlich existiert, eine Lebenspraxis entfalten muss und in dieser Lebenspraxis ein Projekt, einen Entwurf verwirklichen. Nur so kommt, das ist die These, kommt überhaupt menschliches Leben zustande. Ohne ein solches Sich-Verhalten zu sich selber, so kann man das ja auch beschreiben, gibt es kein menschliches Leben. Menschliches Leben ist nie nur der bloße Effekt neuronaler oder sonstiger vorgängiger Prozesse, selbst wenn es durchaus von diesen inhaltlich bestimmt sein kann. Wenn ich Hunger habe, dann entwickle ich irgendwann den Gedanken, dass ich jetzt was essen müsste. Aber, um da auch gerade in dem Beispiel zu bleiben, ob ich jetzt den Hunger auf ein Schweinesteak bekomme oder den Hunger auf einen leckeren Tofusalat, das ist eben von vielen Bedingungen abhängig. Muslime und Juden etwa werden den Hunger auf einen Schweinesteak wahrscheinlich nicht so spontan entwickeln. Und Veganer werden sicherlich den Hunger auf einen leckeren Tofusalat entwickeln. Also da gibt es vorgängige Gestaltungen, Projekte, Entwürfe, die wir auch immer schon fertig vorfinden, die wir uns aneignen. Also es geht gar nicht darum, alles gewissermaßen aus dem eigenen Kopf oder aus der eigenen individuellen Lebenspraxis zu entwickeln, sondern wir haben hier ein reiches Angebot, das wir uns aber in dieser Weise reflexiv aneignen und natürlich dabei auch immer ein bisschen verändern, verschieben, zusammenmischen und so weiter können. Also wir existieren nicht nur als Kinder, sondern grundsätzlich, ich meine, das war vielleicht sicher übertrieben, aber noch Anfang 20 war, habe ich immer darauf bestanden, dass ich jeden Morgen entscheide, ob ich nun Tee trinke oder Kaffee. Und habe das eben auch unterschiedlich gehandhabt. Grundsätzlich können wir uns zwar da Routinen aufbauen und tun das auch, und das ist auch gut so, aber wir sind dazu in der Lage, hinter diese Routinen immer wieder zurückzutreten und zu sagen, will ich das wirklich? Will ich das nicht ändern? Und das gilt eben grundsätzlich für die Gesamtheit unserer Lebenspraxis. Was wir essen, ich kann beschließen, Veganer zu werden, ich kann beschließen, aufzuhören zu rauchen. Was wir tun, ich kann beschließen, in Zukunft mit dem Fahrrad zur Uni zu kommen oder. Also es gibt da vielfältige Arten und Weisen, wie ich tatsächlich mein Leben ändern kann. Und dieses sein Leben ändern setzt eben immer wieder ein solches Projekt voraus. Und wenn man sein Leben nicht ändert, hat man eben auch ein Projekt. Nämlich das Projekt, sein Leben nicht zu ändern. Man kommt aus dieser existenziellen Situation, dass man sich zu seinem eigenen Leben verhalten muss und sich zu allem entscheiden muss, will ich das jetzt ändern, will ich das nicht ändern, grundsätzlich nicht heraus. Er wird erst dann und er wird so sein, der Mensch, wie er sich geschaffen haben wird. Das ist eine Anspielung auf die französische Grammatik, die das Futur Antérieur kennt. Aber im Deutschen kann man das auch ganz gut nachbauen. Es ist eine Zukunft, die sich als solche erst erschließt, nachdem sie eingetreten ist. Deswegen vorhergehende Zukunft. Also was sie bedeutet, kriegen wir erst so immer heraus. Und diese Grundsituation verbietet es, das ist hier der wichtige Punkt, einen Humanismus zu konzipieren, der auf einem sozusagen wahren Wesen oder höchsten oder besseren oder höherem Wesen des Menschen aufbaut. Er nimmt hier eine Analyse von Heidegger, die auch, glaube ich, mit Recht sehr breit aufgegriffen worden ist, auf. Wenn man einen produzierten Gegenstand betrachtet, zum Beispiel ein Buch oder einen Brieföffner, so wurde dieser Gegenstand von einem Handwerker hergestellt, der sich von einem Begriff hat anregen lassen. Er hat sich auf den Begriff Brieföffner bezogen und auch auf ein bereits bestehendes Herstellungsverfahren, das Teil des Begriffs ist. Im Grunde ein Rezept. Also Gebrauchsgegenstände enthalten immer auch eine Herstellungsanweisung. Und, was er hier nicht thematisiert, aber was man gleich dazu sagen muss, eine bestimmte Gebrauchsanweisung. Denn der Brieföffner setzt natürlich die Praxis, dass man so eigentümliche Papierdinger verwendet, die man dann zukleben kann, wo man dann Briefe reinsteckt. Eine Praxis, die jüngeren Datums ist. Also wenn Sie ältere Briefe studieren, dann werden Sie sehen, dass man da sozusagen die Seiten beschrieben hat und dann die ganzen Seiten, die man beschrieben hat, so zusammengefaltet und geklebt hat, dass das dann eben der Brief war. Also wenn man da mit dem Brieföffner rangegangen wäre, wäre das etwas schwierig geworden, hätte man die Seiten zerschnippelt. Ich weiß nicht, es gibt noch alte Luftpostbriefe, gab es, wo man tatsächlich auf dem Papier des Umschlages schrieb und da musste man eben auch anders rangehen, als einfach so mit einem modernen Brieföffner, um das dann vernünftig lesen zu können. Also diese Art von Gebrauchsanweisung, die Art, und das ist klar, das ist eine historisch-gesellschaftliche Praxis des Briefeschreibens und wie man das macht und wie man die Briefe dann transportiert und so weiter, da steckt eine ganze postalische, kommunikative Welt drin in diesem Begriff des Brieföffners. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ein notwendiger Bestandteil jeder sozusagen gehaltvollen Analyse gesellschaftlicher Zusammenhänge. Die sind eben nicht, wie wir zu neigen denken, immer nur Zusammenhänge zwischen Personen, sondern ganz viele Sachen, ich meine, ich könnte hier jetzt anfangen aufzuzählen, was hier jetzt alles was definiert, definieren die gesellschaftlichen Verhältnisse mit. Der Briefumschlag, der Brief, die Post, die Briefmarke, und so weiter und so fort, zusammen definieren ein ziemlich komplexes gesellschaftliches Verhältnis und entsprechende Prozesse. So ein Hörsaal könnte man genauso analysieren, definiert natürlich auch eine bestimmte Art von Praxis und ich agiere eben nicht einfach mit Ihnen als Person, sondern mit Ihnen als Zuhörer in einem Hörsaal, wo dann gleichzeitig aufgezeichnet wird und so weiter und so fort. Also Gebrauchsgegenstände sind eben nicht nur nach der Seite zu analysieren, wie Sartre das hier macht, wie sie hergestellt werden, sondern auch, was sie für eine Gebrauchspraxis mit konstituieren. Und diese Gebrauchspraxis von Gebrauchsgegenständen ist ein ganz wesentlicher Bestandteil jeder historischen Welt, Kultur oder wie immer wir das nennen wollen. In dem Zusammenhang will ich dann doch nochmal den alten Protagoras zitieren, der ja den bekannten Homo Mensura-Satz formuliert hat. Und da betone ich immer, dass dort steht im Griechischen, dass der Mensch das Maß aller Dinge sei und dass Dinge dort Phrämata heißt, was man eigentlich nur mit Gebrauchsgegenstand oder mit Geld übersetzen kann. Das sind die beiden naheliegenden Übersetzungen. Also Ding ist da eigentlich eher abwegig. Und dann geht er noch hin und sagt nicht, ob sie sind, dass sie sind, sondern wie sie sind. Also dieser Gedanke, dass tatsächlich zwischen Menschen und Dingen eine solche komplizierte Beziehung besteht, wie ich sie gerade hier im Anschluss daran erläutert habe, der ist schon sehr alt. Also das ist nichts, was im 20. Jahrhundert die Heidegger und die Existenzialisten herausgefunden haben. Aber in der Philosophie war das lange Zeit vergessen worden, was man in der Fehlübersetzung, das ist Protagoras, um die Existenz der Dinge gegangen sei. Es ging eben gerade um das Wie-Sein, also in diesem Sinne die Essenz der Dinge. Und ja, das möchte ich doch hier angemerkt haben. So ist der Brieföffner zugleich ein Gegenstand, der auf eine bestimmte Weise hergestellt wird und andererseits einen bestimmten Nutzen hat. Das habe ich jetzt kommentiert. Wir sagen also, dass beim Brieföffner die Essenz, das Wesen, das heißt die Gesamtheit der Rezepte und Eigenschaften, die es gestatten, ihn zu produzieren und zu definieren, der Existenz vorausgeht. Ist klar, ne? Das System der postalischen Kommunikation, dessen Existenz wird vom Brieföffner vorausgesetzt. Und natürlich die entsprechenden Handwerker. Wir haben es hier mit einer technischen Betrachtung der Welt zu tun, bei der die Produktion der Existenz vorausgeht. Ich habe das jetzt gleich erweitert. Es ist eben nicht nur die Produktion, sondern auch die Gebrauchsweise. Und da ist es dann nicht nur technisch, sondern da ist es durchaus sozial. Sartre reflektiert die Freiheit, in der wir stehen, uns selbst als Projekt in unserem Leben zu entwerfen und fragt sich, was ist denn das Ausmaß oder das Maß unserer Verantwortung? Für was müssen wir uns alles entscheiden? Und seine These, so ist unsere Verantwortung viel größer, als wir vermuten können, denn sie betrifft die gesamte Menschheit. Und da kann man natürlich fragen, wie kommt er denn darauf? Und ich denke, das ist auch sehr spezifisch für diese historisch-philosophische Situation. In einer Situation, wo es tatsächlich sowohl im Zweiten Weltkrieg als auch im Kalten Krieg tatsächlich in wirklich geführten kriegerischen oder anderen Auseinandersetzungen darum ging, was die Zukunft der Menschheit sein würde, gab es keine rein privaten Akte. Jede Handlung, jeder Akt, jede Entscheidung hatte damit zu tun, dass die Zukunft der Menschheit zur Entscheidung anstand. Man kann jetzt sagen, das ist nicht in jeder historischen Situation so, da müsste man aber dann analysieren und zeigen, warum das in bestimmten historischen Situationen nicht so ist. Ich würde auch dazu neigen zu sagen, in Situationen der Nicht-Krise ist es nicht so, weil da vieles so läuft, vieles ist klar, vieles geht erstmal fahrtgebunden, wie die Politologen sagen, weiter. Aber in Situationen der Krise, je radikaler die Krise ist, desto mehr, und ich denke, sowohl der Zweite Weltkrieg als auch der Kalte Krieg waren solche radikalen Krisen, hat Sartre recht. Es gibt in dem Sinne in solchen historischen Zuspitzungen keine sozusagen isolierten Akte, die keine unüberschaubaren Konsequenzen haben. Man muss sich immer fragen, was richte ich damit an, wenn ich mich jetzt so verhalte? Denn es kann einen Unterschied ausmachen, der dann in der großen Auseinandersetzung wichtig wird. Wenn ich eine individuellere Angelegenheit, mich verheiraten und Kinder haben will, ziehe ich dadurch, selbst wenn diese Heirat einzig von meiner Situation oder meiner Leidenschaft oder meinem Begehren abhängt, nicht nur mich selbst, sondern die gesamte Menschheit auf den Weg zur Monogamie. Na, also hier, Sartres Gedankengang ist etwas anders, als ich den angelegt habe. Und ich denke, das ist etwas oberflächlicher. Sartre fragt sich, wenn ich eine moralische, politische Entscheidung fälle und beanspruche, dass sie richtig ist, dann stelle ich damit einen Anspruch, dass alle anderen in vergleichbarer Situation, versteht sich, das auch so machen müssten. Insofern notwendigerweise ein Geltungsanspruch, der tendenziell die gesamte Menschheit, ich sage jetzt bewusst tendenziell, weil da könnte man auch verschiedene sozusagen Mittelglieder und Einschränkungen einbauen. Aber Sartre ist hier, und da würde ich dann meine Erklärung in den Hintergrund schieben, so bin ich für mich selbst und für alle verantwortlich. Das ist in historischen Krisensituationen so, wo man nicht sagen kann, das gilt jetzt nur für die Provinz Schleswig-Holstein, sondern das gilt eben auch für größere Zusammenhänge. Und ich schaffe ein bestimmtes Bild vom Menschen, den ich wähle. Mich wählend wähle ich den Menschen. Das ist hier, glaube ich, der Grundgedanke, der Gedanke der Wahl. Ich habe das schon übersetzt mit Entscheidung. Ich glaube, dass das auch richtig ist. Indem ich eine bestimmte Entscheidung treffe und nicht davon ausgehen kann, dass es sozusagen schon eine objektive Entscheidung gibt, an der ich meine Entscheidung als Wiederholung messen könnte, sondern meine eigene Entscheidung ist immer neu. Ich muss mir immer die Frage stellen, darf ich mich heute so verhalten, wie sich richtigerweise meine Eltern verhalten konnten? Oder wie sich gestern noch Leute haben richtigerweise verhalten können? Es kann sich die Lage geändert haben, sodass das, was gestern eine lästliche Sünde war, heute ein Verbrechen ist. Und dieser Frage muss ich mich stellen, und indem ich mich dieser Frage stelle, wähle, entscheide, wähle ich, weil ich beanspruche, das Richtige zu tun, dann tatsächlich das, was die Essenz, das Projekt des Menschen ausmacht. So. Sartre wendet das jetzt vielleicht aus heutiger Sicht etwas eigentümlich, indem er auf das späte 19. Jahrhundert zurückverweist, wo nicht nur in Frankreich, er zitiert französische Professoren, aber das könnte man auch von deutschen Neukantianern finden, etwa vergleichbare Zitate. Gott ist eine unnütze und kostspielige Hypothese. Wir streichen sie, aber bestimmte Werte müssen dennoch ernst genommen und als a priori bestehend betrachtet werden, damit es eine Moral, eine Gesellschaft, eine geordnete Welt gibt. Ehrlich sein, nicht lügen, seine Frau nicht schlagen, Kinder machen und so weiter, muss also a priori obligatorisch sein. Da ist ein Druckfehler drin. Und das ist genau der Punkt. Dieser Gedanke, einer das Wesen der Menschen a priori festlegenden Moral, wird aufgegeben. Es wird, und ich denke, da es liegt sozusagen der wirkliche Anstoßpunkt, aber auch die Radikalität dieser Philosophie. Es wird davon ausgegangen, dass jede Art des Projektes a priori möglich ist. Und das heißt eben auch, dass es a priori möglich ist, dass der Einzelne, der sich eben aus seinen vorgegebenen Strukturen, aus dem Common Sense und so weiter herauslöst, sich entscheidet, sich gegen die anderen zu stellen, zu lügen, seine Frau zu schlagen, keine Kinder zu machen, wobei das unterschiedliche moralische Probleme sind, das ist mir bewusst, aber eben sich für das Gegenteil entscheidet. Nicht dafür entscheidet, ein guter Bürger zu sein, nicht dafür entscheidet, ein ehrlicher und konstruktiver Zeitgenosse zu sein und so weiter und so fort. Das ist grundsätzlich möglich. Und man kann das nur nach dieser Rekonstruktion der Grundlagen der Moral daran messen, was diejenigen, die sich diese geordnete Welt vorgenommen haben, miteinander verabredet haben. Kann man natürlich sagen, der diese Verabredung nicht einhalten will, der gehört nicht zu uns. So entsprechende Aussagen gibt es dann auch schon in der Antike. Also auch das ist jetzt nichts, was radikal neu ist, also, aber was hier wieder deutlich hervortritt. Und ich denke, das ist auch die ehrlichere Form, wie man eine Moral vertreten kann, indem man sagt, ja, wir haben eben ein paar Vorstellungen darüber, wie menschenwürdiges Verhältnis zwischen Menschen aussehen kann. Und diejenigen, die sich daran nicht halten wollen, die gehören nicht zu uns. Die müssen dann natürlich auch mit der Konsequenz leben, dass sie nicht zu uns gehören. Aber wir sagen ihnen nicht, ihr seid schlechte Menschen, sondern wir sagen ihnen, wir haben uns auf eine Reihe von Sachen verständigt. Und da gibt es Sachen, auf die man sich immer wieder verständigen kann. Also es ist auch nicht so, dass man dauernd was Neues erfinden muss. Und die sind nicht bereit, sich darauf einzulassen. Okay, dann müssen sie sehen, wie sie damit klarkommen. Das heißt, auch Moral, auch die Ordnung der Welt, auch solche einfachen Dinge wie Lügen, ehrlich sein, seine Frau nicht schlagen, wobei das natürlich schon sozusagen auch deutlich macht, dass diese geordnete Welt, wenn man genauer hinguckt, nicht so unproblematisch ist, wie es auf den ersten Blick erscheint. Denn die Vorstellung, dass es zwar verboten ist, seine Frau zu schlagen, aber nicht verboten ist, seine Frau als unselbstständig zu behandeln und überhaupt sie mit einem besitzanzeigenden Fürwort zu versehen, das ist selber diskussionswürdig. Das heißt, diese existenzialistische Kritik an etablierter Moral hat selber einen hohen moralischen Stellenwert. Man kann das auch so beschreiben, dass sie eben an alle Verhältnisse die Frage stellt, wo in ihnen, die Freiheit der Beteiligten bleibt. Und das wäre sozusagen das letzte Kriterium, zwischen denjenigen zu unterscheiden, die die Freiheit, die eigene und die der anderen zum Kriterium derartiger Entscheidungen machen und denjenigen, die das ablehnen. Und ich selber würde auch nicht davor zurückschrecken, diejenigen, die das ablehnen, als böse zu bezeichnen. Nicht als schlecht, aber als böse. Ja, damit ist aber auch schon die Differenz im Bezugssystem deutlich. Für die existenzialistische Moral ist die Berufung auf das vollkommene Wesen, also auf Gott, selber kein Kriterium mehr. Und ich denke, da gibt es eine tief sitzende Ambivalenz, wenn hier Dostojewski zitiert wird, wenn Gott nicht existiert, ist alles erlaubt. Das könnte man so verstehen, dass man sagt, dann ist alles moralisch gut. Ich glaube, das kann man nicht so sagen. Also denn derjenige, der sagt, ich will selber frei sein, aber keinen anderen frei sein lassen, dem kann man vorhalten, dass er die Freiheit der anderen, an denen wir ja Interesse haben, bereit ist, mit Füßen zu treten. Das kann man ihm vorhalten. Man kann auch sagen, das erlauben wir dir nicht, uns als bloße Abhängige deiner Freiheit zu behandeln. Also insofern ist es zwar in dem Sinne erlaubt, dass es keine vorgängige Instanz gibt, die ihm das verbietet. Diese Wahl kann er treffen. Aber er muss dann damit rechnen, dass wir ihm sagen, also uns als bloße Objekte zu behandeln oder als bloße Mittel zu deinen Zwecken, das lassen wir dir nicht durchgehen. Und hier wird eben auch deutlich, wie problematisch diese Vorstellung der theozentrischen Moral ist. Und das hat ja in Berlin jüngst wieder eine Rolle gespielt, die These, ohne Religion keine Moral. Aber eigentlich ist das die Implikation. Wenn es so wäre, dass Gott der Garant der Gültigkeit von Moral ist, dann gibt es keine Moral ohne Gott. Und das heißt, alles ist erlaubt. Das ist der, glaube ich, der Sinn dieses Dostojewski-Zitats. Aber man kann es eben missverstehen. Der Mensch ist dazu verurteilt, frei zu sein, Sartre wieder. Verurteilt, weil er sich nicht selbst erschaffen hat. Und dennoch frei, weil er einmal in die Welt geworfen, für all das verantwortlich ist, was er tut. Hier ist vielleicht eine Klarstellung angebracht. Das verurteilt ist natürlich die Metapher eines vorgängigen Tribunals. Also das Tribunal kennen wir ja aus der Ilias und aus anderen mythischen Zusammenhängen, wo es Totengerichte gibt, aber wir kennen das auch als jüngstes Gericht, wo eben eine höhere Instanz die Menschen in die Schlechten und die Guten oder die Erretteten und die Verworfenen einteilt. Und diese Art von Gericht gibt es nicht. Also insofern ist dieses Verurteilt eine hochproblematische Metapher. Aber es ist natürlich richtig, der Mensch kann sich nicht aussuchen, ob er sein Leben selbst gestaltet. Das habe ich vorhin auch mit den Beispielen vom Oblomov oder mit dem Projekt ganz passiv zu sein, versucht zu verdeutlichen. Selbst wenn ich sage, ich mache alles ganz genauso, wie meine Eltern das gemacht haben und versuche überhaupt in nichts von dem abzuweichen, was andere machen, also konsequenten Konformismus zu betreiben, nichts zu erneuern, nichts zu verändern. Ja, selbst das ist ein Projekt. Selbst das ist eine Haltung, zu der ich mich verhalten muss und zu der ich mich entscheiden muss. Wir haben uns in der Tat nicht selbst erschaffen. Das ist ganz wichtig. Wir sind nicht Spinozas Begriff Gottes autor sui oder autoris suorum, sondern wir sind welche, die uns sowohl von biologischen als auch von kulturellen als auch von familialen Voraussetzungen her schaffen müssen. Wir schaffen uns nicht ex nihilo, aus dem Nichts, sondern wir schaffen uns das allerdings in einer kontinuierlichen Lebenspraxis als immer wieder erneuernder Prozess, wo wir immer wieder vor der Frage stehen, sollen wir jetzt unser Leben ändern oder nicht? Schaffen wir uns in der Tat als Subjekte selber, aber nicht von selbstgewählten Voraussetzungen aus, sondern in der Tat von gegebenen Voraussetzungen. Und in der Tat ist es richtig, dass unter allen gegebenen Voraussetzungen wir nicht sagen können, ja, tut uns leid, wir handeln jetzt so, wie unsere Voraussetzungen uns das diktieren, sondern wir haben immer die Möglichkeit zu sagen, das machen wir nicht mit. Das große Thema der existenzialistischen Dramen, dass es eben die Weigerung immer auch als Möglichkeit gibt. Es ist nicht immer ganz einfach und da gibt es klassische Beispiele, die ich jetzt hier nicht ausmalen will, wie schwierig das sein kann. Aber dennoch gibt es keine menschliche Praxis, in der es unmöglich wäre, sich zu weigern. Es ist keine menschliche Praxis, wenn jemand anders mich nimmt und gegen einen anderen wirft. Das ist nicht meine Praxis, es ist seine. Dafür kann ich nicht verantwortlich sein. Aber wenn einer von mir verlangt, dass ich einen anderen schlage, dann kann ich mich weigern. Unter Umständen hat das dann ziemlich dramatische Konsequenzen. Aber trotzdem ist es meine Entscheidung, ob ich wegen der dramatischen Konsequenzen es dann doch tue, oder ob ich mich dann weigere und den Konsequenzen versuche zu entgehen oder eben sie erleide. Und jetzt macht Sartre eine, finde ich, bemerkenswerte Verschiebung. Es kann als Ausgangspunkt keine andere Wahrheit geben als diese. Ich denke, also bin ich. Das ist die absolute Wahrheit des sich selbst erreichenden Bewusstseins. Das, was ich jetzt bewusst sozusagen in etwas wolkigen Formulierungen bisher angesprochen habe, dass ich mich zu mir selber und zu meinem Leben verhalte, wird von Sartre projiziert, entsprechend der Philosophie seiner Zeit, auf eine Philosophie des Bewusstseins. Und das Ich verhält sich zu sich selbst in Gestalt eines Bewusstseins von sich selbst, also eines Selbstbewusstseins. Und dies ist in der Tat problematisch. Ob Bewusstseinsphilosophie und das Cogito, der Bezugspunkt und dann auch der letzte Bezugspunkt menschlicher Praxis und menschlichen Entwerfens ist, darüber könnte man trefflich streiten. Aber diese Einschränkung, die ich jetzt hier andeute, bedeutet nicht, dass die vorher gemachten Überlegungen damit beiseite geschoben sind. Sondern es bedeutet, dass Sartre ein philosophisches Elaborationsregister gewählt hat, das man problematisieren kann und das man, glaube ich, auch problematisieren muss. Aber damit steht er nicht alleine. Diese Art von bewusstseinsphilosophischer Kurzschließung findet man bis in die 1960er Jahre hinein immer wieder in der Philosophie und ein Philosophieren, das sich davon wirklich dezidiert freigemacht hat, tritt erst anschließend auf. Bleiben wir also in diesem Register. So entdeckt der Mensch, der sich selbst durch das Cogito unmittelbar erreicht, ich denke, also bin ich, auch alle anderen und entdeckt sie als die Bedingung seiner Existenz. In der Tat, indem meine Subjektivität, die Art und Weise, wie ich mein Leben gestalte, tatsächlich auch von anderen bestimmt ist, bis in die Sprache hinein, bis in kulturelle Formen und Muster hinein, bis in die Gebrauchswerte der Gebrauchsgegenstände, die meine Welt mit konstituieren, hinein, habe ich mit anderen zu tun, und zwar interessanterweise nicht nur mit gegenwärtigen anderen, sondern in den Büchern, die ich lese, in den Gebrauchsgegenständen, die ich benutze, in den Rezepten, die ich koche, sind auch abwesende andere, die vor langen Jahrhunderten und manchmal Jahrtausenden gelebt haben, mit anwesend. Als Autoren eines bestimmten Musters, als Entwerfer einer bestimmten Handlungsweise und so weiter und so fort. Also diese anderen, die man da entdeckt, sind recht vielgestaltig. Und man kann sagen, im harmlosen Sinne, wenn ich das jetzt ins Englische übersetzen würde, er wird sich dessen bewusst, he becomes aware. Dann können wir die ganze Problematik des Bewusstseinsbegriffs umgehen. Das ist in der Tat so. Der Mensch, der sozusagen reflektiert, was tue ich denn, wenn ich mein Leben gestalte, der eben zum Beispiel sieht, wie die Gebrauchsgegenstände ihn dabei strukturieren, wie er sein Leben gestaltet. Überlegen Sie mal ganz kurz, wenn sich Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts das Automobil nicht durchgesetzt hätte, sondern wir nur schienengebundene Verkehrsmittel hätten, dann wäre unser Leben erheblich anders. Oder anderes Beispiel, wenn Telefone immer noch an Leinen gebunden, an Schnüre, an Kabel gebunden wären keinerlei sozusagen schnurloses Telefon existieren würde, auch da wäre unser Leben erheblich anders. Also brauchen Sie nur mal in die U-Bahn zu setzen und zu gucken, wie viele Leute teils mit Handy, teils mit Walkman, teils mit Kombigeräten sozusagen ihre Gegenwart gestalten. Ist ja nicht so, dass die dann sozusagen nicht gegenwärtig sind. Sie sind gegenwärtig, aber auf eine bestimmte gestaltete Weise. Und insofern sind natürlich all diese Gegenstände und die anderen, die sie produziert haben und mit denen wir dann auch noch interagieren, aber das ist sozusagen der kleinere Teil, Bedingungen unserer Existenz. Und wir können eben nichts sein, wenn nicht die anderen dies auch wahrnehmen. Also ich kann nicht für mich alleine witzig sein, sondern ja, ich kann das sozusagen üben. Aber wenn ich niemals mit anderen im Gespräch, in der Kommunikation interagiere und zeige, wie witzig ich bin, dann bin ich es nicht wirklich. Dann habe ich es sozusagen nur vorbereitet und nicht wirklich gemacht. Der andere ist für meine Existenz unentbehrlich. Und ich habe das jetzt, wie Sie sehen, ausgeweitet. Nicht nur interaktionistisch der andere, mit dem ich gerade im U-Bahn-Abteil sitze, sondern auch diejenigen, die das Handy erfunden haben, die den Walkman erfunden haben, die eine bestimmte Art, sich anzuziehen oder sich zu frisieren erfunden haben, also da oder die Tragetasche erfunden haben, da sind wir gleich ein paar tausend Jahre, wenn nicht 10.000 Jahre zurück und so weiter und so fort. Also viele abwesende andere sind da auch noch dabei. Der andere ist für meine Existenz unentbehrlich, wie übrigens auch für die Kenntnis, die ich von mir selbst habe. In der Tat, wenn ich wissen will, wer bin ich eigentlich, dann einfach nur zu sagen, Moment mal, ich denke jetzt mal drüber nach, wer ich bin. Geht nicht. Natürlich gibt es da einiges, was Sie zusammentragen können, aber wenn Sie dabei nicht die Art und Weise, wie Sie sich auf andere bezogen haben, reflektieren, sondern immer nur reflektieren, was Sie selber im Verhältnis mit sich ausgemacht haben, dann haben Sie einen viel zu schmalen Ausschnitt und dann kriegen Sie gar nicht wirklich mit, wer Sie wirklich sind. Und diese Gegenwärtigkeit der anderen, nicht nur im Vollzug unseres Lebens, sondern auch in der Verständigung und Reflexion unseres Lebens, die, denke ich, hebt Sartre hier mit Recht hervor. Sartre grenzt sich jetzt von einem Art von Humanismus ab, den ich jetzt immer sozusagen unter Essentialismus abgehandelt habe. Bei Cocteau findet er die These, weil der Mensch im Flugzeug Berge überfliegt, sei er großartig. Und ich kann sagen, ich bin auch großartig, weil ich bin auch ein Mensch. Ich habe zwar kein Flugzeug erfunden, habe auch keins gebaut, aber bin schon mal drin geflogen. Diese besonderen Taten einiger Menschen können mich stolz machen. Und das problematisiert Sartre. Weil, warum soll ich denn stolz darüber sein, dass Messerschmitt einen Düsenjäger erfunden hat? Oder Fokker ein Flugzeug? Oder Lilienthal das Fliegen mit Fluggeräten schwerer als die Luft? Was ist das, was mich daran stolz machen kann? Ich kann sagen, das ist ein Unterschied. Ich finde, das waren wichtige Teile des Fortschritts der menschlichen Zivilisation und Kultur. Und ich habe meinerseits an dieser Kultur Anteil. Aber zu sagen, und deswegen fühle ich mich gegenüber, und das ist jetzt die spannende Frage, gegenüber wem? Gegenüber anderen Lebewesen muss ja der Sinn sein. Stolz und überlegen. Warum eigentlich? Also dass menschliche Kultur, Fortschritt und Naturbeherrschung und was auch immer impliziert, ist kein Grund, jetzt zu sagen, und deswegen sind wir gegenüber den Ameisenbären ein besonders wertvolles Exemplar der Welt der Lebewesen. Sondern es bleibt so, dass wir eben ein Lebewesen neben anderen sind. Ein Lebewesen, das in der Tat eine besondere Art von Leben, nämlich ein Leben aus Freiheit oder aus Transzendenz herausführt, aber damit nicht sich ein solches Wesen basteln kann. Sondern es bleibt eben auch das, was die Menschheit auszeichnet, ist eben nicht ein solcher ausgezeichneter, hervorragender Akt, sondern es ist dieser beständige und vertiefte und entwickelte Vollzug der Freiheit. Und auch dieses, was Cocteau hier zitiert hat, ist ja eigentlich, dass wir tatsächlich als Menschen neue Freiheitsgrade gewinnen. Statt dass der Berg uns auseinanderhält, wird es uns möglich, über den Berg zu fliegen. Damit bekommen wir neue Möglichkeiten menschlicher Interaktion, aber natürlich vielfältig mit Gebrauchsgegenständen vermittelt. Ohne Flugzeuge geht's nicht. Und diese Entfaltung menschlicher Freiheit ist in gewissem Sinne selbst ihr Sinn und ist nicht etwas, was ich jetzt sagen kann, meine Freiheit berechtigt mich, das Aussterben von Eisbären sozusagen mit einem Schulterzucken zu beantworten. Natürlich muss man sich überlegen, was bedeutet das, aber ich glaube, hier gibt es dann schon Argumente, warum das Aussterben von Eisbären ein ernsthaftes Symptom von Verlust an Biodiversität und damit von biologischen Krisen, von ökologischen Krisenprozessen ist. Sartre geht jetzt noch einen Schritt weiter. Der Kult der Menschheit führt zum in sich geschlossenen Humanismus von Comte, Auguste Comte, Positivist. In der brasilianischen Fahne finden Sie seine beiden Stichworte Ordnung und Fortschritt. Der wollte Ordnung und Fortschritt endlich zusammenbringen, sodass die Menschheit nicht mehr so anarchisch ist und nicht mehr eine Revolution auf die andere folgt. Und Sartre spitzt es jetzt zu, dass dieser geschlossene Humanismus zum Faschismus führt. Und da muss man natürlich sich jetzt kurz überlegen, was damit gemeint ist. Also ich muss das natürlich auch rekonstruieren. Ich gehe davon aus, dass Sartre hier Folgendes meint, dass in dem Maße, wie ich einen Humanismus auf ein, in dem Fall Gesamtwesen der Menschheit gründe, impliziert das, dass es Wesen gibt, die ich aus diesem Gesamtwesen der Menschheit ausschließe. Ich glaube, das ist der Punkt, den er hier macht. Wenn ich das Wesen der Menschen definiere, dann habe ich damit auch bestimmte real existierende menschliche Lebewesen zu Untermenschen deklariert. Und genau ist das Faschistische oder das Ausschließende an dem geschlossenen Humanismus. Ich glaube, so macht es dann einen gewissen Sinn, dieses so zu akzentuieren. Und Sartre propagiert demgegenüber einen anderen Humanismus, von dem er selber sagt, dass er im Grunde Folgendes meint. Der Mensch ist ständig außerhalb seiner selbst, indem er sich entwirft und verliert. Außerhalb seiner selbst bringt er den Menschen zur Existenz. Und andererseits kann er existieren, indem er transzendente Ziele verfolgt, indem der Mensch diese Überschreitung ist und er die Objekte nur im Verhältnis zu dieser Überschreitung erfasst, befindet er sich im Herzen, im Mittelpunkt dieser Überschreitung. Es gibt kein anderes Universum als ein menschliches, das Universum der menschlichen Subjektivität. Das muss man jetzt versuchen zu rekonstruieren, was hier gemeint ist. Ich glaube, der zentrale Punkt ist die Überschreitung. Es kann ein Gebrauchsgegenstand sozusagen nach den Regeln der Kunst gebrauchen, hat die Gebrauchsanweisung verstanden und kriegt das prima hin, den so zu benutzen, wie das von seinen Erfindern gedacht ist. Aber das ist für mich nicht der Selbstzweck. Sondern der Selbstzweck ist etwa, dass dadurch ich, wir oder andere zu einem guten oder besseren Leben kommen. Und diese Überschreitung, dass ich eben alle begrenzten Zwecksetzungen immer an einem weitergehenden Ziel des guten Lebens, der richtigen Lebensführung, das Richtige im Falschen, Adorno, messe, zwingt mich, permanent weiterzugehen. Und da wird es dann, finde ich, auch klärungsbedürftig. Sartre neigt dazu, den Gedanken des Endzwecks so dinglich zu fixieren, wie wir das in der Gestalt Gottes als dem ens perfectissimum, dem am meisten vollkommenen Seienden, gesehen haben, dass der Prozess selber, der Prozess der Freiheit, der Prozess des freien sich Entwerfens ein letzter Zweck sein kann, wenn auch nur ein formaler, der eben nicht irgendwann ein solches fertiges Resultat aus sich heraus entlässt, das, glaube ich, hat er nicht in dieser Schärfe gesehen und kommt deswegen zu diesen komplizierten Metaphern. Indem der Mensch nämlich in diesem Prozess sich gestaltet und lebt, ist es ihm tatsächlich so möglich, im Mittelpunkt dieser Überschreitung, wie Sartre es formuliert, zu leben und immer wieder durch solche Überschreitungen den Zusammenhang seiner unterschiedlichen Praktiken und der unterschiedlichen Gegenstände zu konstituieren, auf den er sich bezieht. Und insofern kann man nachvollziehen, dass es natürlich einen Wirkungszusammenhang des Kosmos seit dem Urknall gibt, dass das aber kein Universum in dem Sinne ist, dass Menschen selber diesen Zusammenhang als solchen in der Überschreitung dessen, was sie unmittelbar tun und denken, gestalten. Simone de Beauvoir, Sartres Lebensgefährtin, hat auf diese Situation der Nachkriegszeit zurückblickend formuliert, also erstmal auf die Situation der Resistance. Wir versprachen uns, für immer einen Bund zu schließen gegen die Systeme, die Ideen, die Menschen, die wir verurteilten. Die Stunde ihrer Niederlage würde kommen. Dann würde die Zukunft wieder offen stehen und es wäre an uns, sie vielleicht politisch, bestimmt aber geistig zu formen. Wir wollten der Nachkriegszeit eine Ideologie liefern. Damit wird nochmal die Attitüde, die Haltung dieser Generation bestimmt. Und Sie können sich vielleicht nochmal daran erinnern, was ich vorhin gesagt habe. In der Tat, in diesem Krieg gab es eine Seite, die nicht den Gedanken der Befreiung transportierte, sondern allenfalls der Freiheit der arischen Rasse oder der Freiheit des deutschen Volkes, was eben hieß, die Herrschaft über alle anderen. Freiheit als Herrschaftsanspruch. Und dagegen waren sich in der Situation des Zweiten Weltkriegs alle einig. Und alle hatten die Vorstellung, junge Leute, dass sie, sobald dieser Feind überwunden war, tatsächlich daran mitarbeiten würden, geistig und hoffentlich auch politisch, eine neue Orientierung zu liefern. Und wir haben, glaube ich, an Sartres Existenzialismus als Humanismus gesehen, wie eine solche neue Orientierung gedacht werden konnte. In ihrem ersten Werk für eine Moral der Doppelsinnigkeit hat Simone de Beauvoir die Doppelsinnigkeit des Menschen in dem Sinne betont, dass die Menschen sowohl Freiheit als auch Faktizität sind. Damit ist gemeint, dass das Sein, das Leben der Menschen tatsächlich sowohl, und zwar unaufhebbar, die Verantwortung und die unausweichliche Notwendigkeit der Selbstgestaltung enthält, als auch, weil nicht autor sui, also nicht Urheber seiner selbst, die Aufnahme vielfältiger, faktischer Gegebenheiten. Das Wesen des Menschen sei in der philosophischen Tradition zumeist durch die Abgrenzung von dem, wovon es sich abgrenzt, nämlich dem Tierischen, der Animalitas, bestimmt gewesen. Dazu will ich nur die Bemerkung hier machen, dass diese Abgrenzung von menschlichem Wesen und tierischem Leben vermutlich in der Antike noch nicht existiert hat. Aristoteles mit seiner These vom Zoon Politikon, also dem politischen Lebewesen, begreift selbstverständlich den Menschen als ein Lebewesen unter anderem und nicht den Menschen als Gegensatz zu den übrigen Lebewesen, sondern oder den Menschen als Gegensatz zum Tier. Vermutlich ist das ein Reflex der christlich-jüdischen Tradition, die dann auch in der islamischen Tradition aufgegriffen worden ist. Also ein Reflex. Und in der Tat wird dann deutlich, warum bei Sartre und anderen, so Dostoevsky haben Sie gesehen, Gott so eine wichtige Position hat. Also ein Reflex der Sonderstellung des Menschen zu Gott in den Offenbarungsreligionen. De Beauvoir hat das hier aber nach einer anderen Richtung expliziert. Die Körperlichkeit, Geschlechtlichkeit und Endlichkeit des Menschen, mit einem Wort die alltäglichen Lebensprozesse, die der Mensch mit anderen Tieren teilt, anderen Tieren, im Französischen geht das, im Deutschen geht das eigentlich nicht, weil Animal eben erstmal nicht Tier, sondern Lebewesen bedeutet. Also wie bei Aristoteles. Also diese Zuspitzung, dass Tier den Menschen eben gar nicht meint, das ist wirklich im Deutschen spezifisch. Im Englischen ist es natürlich klar, dass der Mensch ein Animal ist. Und diese nicht genuin menschlichen Aspekte menschlichen Lebens, was eigentlich den gesamten Bereich der biologischen Faktizität und auch, wenn man sich klar macht, dass Geschlechtspolarisierung eben nicht nur biologisch ist, auch ein beträchtlicher Bereich der kulturellen Faktizität, Gegebenheit, wird als nicht genuin menschlich ausgeblendet. Und damit haben wir wieder eine Form von Essentialismus, die dann Teile des menschlichen Lebens, aus dem menschlichen Lebens, als unecht ausgrenzt. Und die Frauen, deren Tätigkeitsbereich zumeist in diesem Bereich angesiedelt war, war daher auch lange Zeit das volle Menschsein abgesprochen worden. Das ist eine in der Tat wichtige Konsequenz, die mit der Kritik Sartres und der Existenzialisten am Essentialismus auch getroffen wird. Wenn man das zweite Geschlecht, auf Deutsch wird es etwas, ich denke, beschönigend mit das andere Geschlecht übersetzt. Im Französischen ist es schon richtig, le deuxième ist auch der andere. Aber wir haben auf Deutsch halt den Unterschied zwischen zweiten und anderem. Und es heißt eben wirklich das zweite Geschlecht. Also da ist die Härte der These, das andere Geschlecht könnte ja auch eines auf gleicher Augenhöhe sein. Und das ist eben nicht gemeint. Das ist eben ein zweites, zurückgesetztes Geschlecht. Das ist natürlich nicht an sich, aber doch in unseren Kulturen und Gesellschaften. Beauvoir bezieht sich auf die gesamte Geschichte zurück. Hier könnte man natürlich fragen, was ist hier mit Geschichte gemeint? Mit Geschichte ist hier sicherlich die Geschichte der Hochkulturen gemeint, denn wenn man sozusagen die Vorgeschichte, hochproblematischer Begriff, ist mir bewusst, mit einbezieht, dann ist es nicht mehr so eindeutig. Da steckt natürlich dahinter verschiedene Thesen, die hochproblematisch sind, die physische Überlegenheit der Männer. Da erinnere ich mich an Thomas Hobbes, der im Leviathan durchaus darauf aufmerksam macht, dass die Frauen im Moment der Geburt sozusagen jedem Neugeborenen überlegen sind und da auch entsprechend gewaltsam agieren könnten. Also von da aus ist, glaube ich, die These von der physischen Überlegenheit als Grundlage problematisch. Sondern da muss man genauer hinschauen, wie sich in der Tat biologische Unterschiede, die es ja gibt, in kulturelle Arbeitsteilung übersetzt haben und wie aus dieser Arbeitsteilung dann wieder Macht- und Herrschaftsverhältnisse entstanden sind. Aber das kann man an dieser Stelle nicht leisten. Männer, sie sind jedenfalls, das glaube ich, ist schwer zu bestreiten, zum zweiten Geschlecht gemacht worden. Das heißt, der Mann, der sich behaupten wolle, sich selbst als das Wesentliche, das Subjekt setze damit die Frau als das andere, das Objekt. Zitat jetzt, sobald das Subjekt sich zu behaupten sucht, braucht es das andere, das es begrenzt und negiert. Nur über diese Realität, die es nicht ist, gelangt es zu sich selbst. Na, die Subalterne, das subalterne Andere wird damit zur Bedingung der Existenz des ersten Herrschenden. Man könnte hier in Analogie verweisen auf Kojève's Interpretation des Herrschafts- und Knechtschaftsverhältnisses in Hegels Phänologie des Geistes, die Leute alle gekannt haben. Also die Frau wird also immer in Abhängigkeit vom Mann definiert. Das ist eine von de Beauvoir in ihrem Buch breitestens und unbestreitbar belegte Feststellung. Und de Beauvoir argumentiert, allein durch die absolute Gleichstellung beider Geschlechter seien die beschriebenen Probleme zu lösen. Zitat: Der Streit wird andauern, solange Mann und Frau sich nicht als Gleiche anerkennen. Das heißt, solange die Weiblichkeit als solche bestehen bleibt. Das ist ein wichtiger zusätzlicher Schritt. Es geht nicht nur darum zu sagen, okay, wir sind männlich, ihr seid weiblich und das ist gleichberechtigt. Sondern es geht auch darum, sich klarzumachen, dass dabei die Vereindeutigung weiblicher und männlicher Seiten, Elemente und Konstruktionsformen auch fällt. Sondern dann hat man das eben doch mit Individuen zu tun, die ihr Leben unter unterschiedlichen Gegebenheiten frei wählen. Beauvoir geht davon aus, dass sich das ändern wird. Erster Schritt, die ökonomische Unabhängigkeit der Frau. Da muss man sich klar machen, dass eigentlich erst in Kontinentaleuropa, das gilt für Deutschland auch, die Berufstätigkeit der Frau und das Wahlrecht in breiter Front nach 1945 durchgesetzt worden sind. Es gibt da eine Vorgeschichte, die geht bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts zurück, aber der Prozess der Durchsetzung in breiter Front, das ist übrigens ganz spannend. Davon war programmatisch keine große Rede, aber nach 1945 haben es alle gemacht. Auch in der spanischen und portugiesischen Umwälzung in den 70er Jahren war davon kaum die Rede. Und trotzdem war das dann hinterher der Prozess, der die spanische und die portugiesische Gesellschaft am tiefgreifendsten umgewälzt hat, dass plötzlich jetzt die ökonomische Abhängigkeit der Frau verschwand oder umgestaltet wurde. Beauvoir hat noch die These im Kopf, dass natürlich auch die Kapitalherrschaft ein Problem sei und deswegen allein in einer sozialistischen Welt die ökonomische Unabhängigkeit realisiert werden könne. Wichtig ist die Art und Weise, wie sie betont, dass es eben nicht allein, insofern ist das hier jetzt keine Basisüberbauargumentation, um die ökonomische Unabhängigkeit geht und alles andere regelt sich dann von selber, sondern dass es darum geht, ethische, kulturelle, gesellschaftliche, sexuelle und weitere Umwälzungen einzuleiten. Und so eine kollektive Evolution zu vollziehen, die dann die Gleichstellung der Geschlechter auf allen Ebenen realisieren würde, wie gesagt, einschließlich des Gedankens, dass damit Weiblichkeit als solche nicht mehr das sein kann, was es bisher war. Ich springe jetzt zu Maurice Merleau-Ponty, weil wir müssen auch gucken, dass wir heute dann mit diesem Teil fertig werden. Zunächst einmal betont Maurice Merleau-Ponty, wenn man sagt, es gebe eine Geschichte, so würde man ja sagen, dass jeder Mensch bei seinem Tun nicht nur in eigenem Namen handelt, nicht nur über sich selbst verfügt, sondern anderen Zwang antut und über sie verfügt, der, dass wir vom Augenblick unserer Geburt an das Alibi der, von unserer Geburt an, das Alibi der guten Absichten verlieren. Wir sind, was wir den anderen antun. Wir verzichten auf das Recht, als schöne Seelen geachtet zu werden. Also der Gedanke, den wir bei Sartre kennengelernt haben, wird hier jetzt gewissermaßen ins Praktische übersetzt. Indem ich eine bestimmte Wahl treffe, erkläre ich das, was ich gewählt habe, auch für andere als verbindlich richtig. Aber ich gehe weiter. Ich erkläre nicht nur mein eigenes Handeln für verbindlich richtig, jedenfalls grundsätzlich. Es gibt ja auch Momente, wo ich selber sage, ey, das war nicht richtig. Ich habe es aber trotzdem getan. Das ist dann aber Unredlichkeit. Sondern ich bin auch daran beteiligt, dass beständig alle an allen, um das einfach zu sagen, herumerziehen. Ich wirke beständig auf die anderen ein, dass sie sich in bestimmter Weise verhalten. Sie können das sich an ihrem eigenen spontanen Verhalten, wenn jemand sich sozusagen unpassend verhält oder wenn jemand sprachliche Fehler macht. Das sind so die beiden Bereiche, wo wir auch spontan dann immer hingehen und sagen, Moment mal, hör mal, darauf musst du achten. Und korrigieren. Was auch unter Freunden etwa als selbstverständlich ist, geradezu Freundespflicht definiert ist. Denjenigen achten, der die anderen nicht achtet, heißt letzten Endes sie verachten. Sich den Gewalttätigen gegenüber der Gewalt enthalten, heißt sich zu ihrem Komplizen zu machen. Das ist die zentrale Problematik, die Merleau-Ponty hier dazu bringt. In einer Welt, Zweiter Weltkrieg, Kalter Krieg, in der die Zukunft der Menschheit durch Gewaltentwendung entschieden wird, sei es nur militärische Gewalt oder sei es sozusagen die vormilitärischen Formen von Gewalt, kann ich nicht einfach sagen, ich habe damit nichts zu tun, ich spiele nicht mit, sondern indem ich das sage, unterstütze ich diejenigen, die gewaltmäßig am Drücker sind und werde so in der Tat zu ihren Komplizen. Also nochmal, sich den Gewalttätigen gegenüber der Gewalt zu enthalten, heißt sich zu einem Komplizen zu machen. Wir haben nicht die Wahl zwischen Unschuld und Gewalt, sondern nur zwischen verschiedenen Formen von Gewalt. Die Gewalt ist unser Los, dadurch, dass wir inkarniert sind, also fleischliche Lebewesen sind. Es gibt nicht einmal Überzeugung ohne Verführung, das heißt in letzter Konsequenz ohne Verachtung. Die Gewalt ist die allen Regimen gemeinsame Ausgangssituation. Leben, Diskussion und politische Entscheidung vollziehen sich einzig auf diesem Hintergrund. Was nicht ausschließt, dass man sich die Frage stellen kann, wie kann man diese Gewalt so reorganisieren, dass sie Freiheit möglich macht, dass sie Respekt und Achtung vor anderen möglich macht, aber im Verhältnis etwa zu denjenigen, die nicht bereit sind, sich auf Respekt und Achtung gegenüber anderen einzulassen, bleibt diese primäre Gewalt dann auch unausweichlich. Was zählt und worüber man diskutieren muss, ist nicht die Gewalt, sondern ihr Sinn oder ihre Zukunft. Wenn man jegliche Gewalt verdammt, stellt man sich außerhalb des Bereichs von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, man verflucht die Welt und die Menschheit, ein heuchlerischer Fluch, der den ausspricht, hat, da er schon gelebt hat, auch schon die Spielregel akzeptiert. Man könnte jetzt sagen, aber gut, wir können doch Eremiten werden und nur noch von Milch und Honig leben. Aber wenn wir nicht, also aussteigen, aber wenn wir nicht wirklich auf eigener Grundlage existieren, und das ist eine unmögliche Robinsonade, dann bleiben wir darauf angewiesen, dass etwa Pilger, Schüler, Gönner, Sponsoren uns dieses Leben ermöglichen und bleiben damit auch in diese Gewaltzusammenhänge, die Merleau-Ponty anspricht, eingebunden. Und das wird von Merleau-Ponty jetzt auf die konkrete Situation der Nachkriegszeit angewendet, indem der feindliche Gegensatz von Kommunismus und Antikommunismus sozusagen die totalisierende Feindbeziehung, die alles überwölbt, beherrscht. Und Merleau-Ponty mit einer bemerkenswerten Reihenfolge distanziert sich von beiden Seiten. Der Antikommunismus weigert sich zu sehen, dass die Gewalt überall ist. Also wir einfach nur daran an den Kommunisten ihre Gewaltbereitschaft kritisiert, nimmt nicht zur Kenntnis, dass historische Auseinandersetzungen ohne Gewalt in diesen Gesellschaften nicht möglich sind. Und andererseits der schwärmerische Sympathisant übersieht, dass es nicht möglich ist, der Gewalt ins Angesicht zu blicken. Das heißt, die Gewalt auf eine Weise anzuwenden, wo man dann auch noch stolz darauf sein kann. Also beide Seiten, sowohl der Gewaltapostel, der sagt, je gewaltsamer, desto besser, als weil nur so kann die Revolution gelingen, als auch derjenige, der sagt, Revolution ist schlecht, weil da Gewalt angewandt wird, gehen an dem eigentlichen Problem vorbei. Und jetzt die Merleau-Ponty'sche Zuspitzung in der unmittelbaren Nachkriegszeit, bezogen auf den Marxismus als Theorie der Geschichte. Genau betrachtet ist der Marxismus, wie gesagt, die Marxische, also er meint in erster Linie die Marxische Analyse der Kapitalherrschaft, nicht eine beliebige Hypothese. Es ist ganz einfach die Verkündigung der Bedingungen, ohne die es keine Menschheit geben wird. Dieses wird man heute sicherlich hinterfragen müssen. Aber ich würde davon erhalten wollen, den Gedanken, dass der Marxismus als Analyse der Kapitalherrschaft jedenfalls eine der Bedingungen, ohne die es keine Befreiung und damit auch keine langfristige Existenz der Menschheit geben wird, erfasst hat. Wie gesagt, nicht einfach die Bedingungen, sondern die Kapitalherrschaft in ihrer destruktiven und langfristig den Untergang der Menschheit produzierenden Dimension zu erfassen, ist eine Sache, aber damit ist noch nicht begriffen, wie die Menschheit sich von diesen zerstörerischen Formen von Herrschaft von Menschen über Menschen befreien kann. Ich muss mal schauen. Wir haben noch ein paar Minuten. Merleau-Ponty fasst das zusammen in einer Beschreibung der menschlichen Welt. Die menschliche Welt ist ein offenes und unvollendetes System. Und was sie beständig in Gefahr des Untergangs bringt, ist auch, was uns immer wieder die Möglichkeit der Hoffnung eröffnet. Ob die Menschheit wirklich sein wird, kann sich diese Philosophie zwar nicht sagen, aber sie macht uns wach für die Bedeutung des Ereignisses und der Aktion. Sie lehrt uns, unsere Zeit zu lieben, die nicht bloße Wiederholung des ewig Menschlichen, bloße Schlussfolgerung aus bereits aufgestellten Prämissen ist. Sie umschließt wie das kleinste wahrgenommene Ding, wie eine Seifenblase, wie eine Welle oder wie der allereinfachste Dialog, ungeschieden alle Unordnung und alle Ordnung der Welt. Genau darauf kommt es an, hier immer wieder die Scheidung zu operieren. So, hier würde ich dann noch kurz zu Albert Camus, der sich ja, also zwischen Sartre und Merleau-Ponty kam es ja schon 46, 47 zu einem Zerwürfnis, das sich dann immer weiter vertieft hat. Und Albert Camus hat von vornherein versucht, diese Art von Parteinahme für die marxistische Hypothese, die wir bei Merleau-Ponty noch gesehen haben, zu problematisieren. Wir sind im Fegefeuer, schrieb er, und man verspricht uns, es gebe keine Hölle. Aber die Hölle hat es gegeben. An das Paradies glaubt keiner mehr. Die Geschichte des Sozialismus ist auch die Geschichte der Intellektuellen in diesem Jahrhundert, die Geschichte von aufopfernder Solidarität und feigen Opportunismus, von geistiger Kühnheit und intellektueller Sklaverei. Seit es den Sozialismus gibt, also seit es die Sowjetunion gibt, hat der Streit über die Opfer, die er verlangte, nie aufgehört. Was Camus macht auf diese Seite der Debatte, denke ich, mit nicht beiseite zu schiebenden Recht aufmerksam. Und Raymond Aron, das ist sozusagen das letzte Zitat, das ich Ihnen noch anbieten will, hat das aber dann, meine ich, überspitzt und damit auch seiner Wahrheit, seiner relativen Wahrheit beraubt, indem er den Gedanken der Revolution als solchen für das zum Problem erklärt hat. Der Mythos der Revolution dient utopischen Gedankengängen als Zuflucht und wird zum geheimnisvollen und nicht vorauszusehenden Vermittler zwischen Wirklichkeit und Ideal. Die Gewalt als solche wirkt eher anziehend und blendend als abstoßend. Das ist sicherlich ein Problem. Also auch Raymond kann man hier nicht einfach als jemanden beiseite tun, der nichts verstanden hat. Aber das ist nicht das, was das Problem bei Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre ausgemacht hat, sondern die haben, wie das Merleau-Ponty gezeigt hat, mit den knappen Zitaten, die ich von ihm gebracht habe, tatsächlich an der Gegebenheit der Gewalt und der Auseinandersetzung damit angesetzt. Und das lässt Raymond Aron hier zu Unrecht völlig außer Betracht. Damit schließe ich für heute.